Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Sommer in Duisburg, Wahlkampfarena, Streifendienst 1902. Wir sitzen heute nicht in der Redaktion, sondern man kann sagen, Tim, fast bei kalt, weiß, trocken. Nur eine Etage drüber.
Ja, ich hatte mich auch erst gefreut, dass es vielleicht jetzt direkt ans Weinglas geht. Nee, wir gucken tatsächlich ja sogar auf den Garten von kalt, weiß, trocken, da wo die Leute dann bei schönem Wetter, muss man sagen, draußen stehen und ihr Weinchen genießen. Aber wir sind nicht bei kalt, weiß, trocken.
Wir sind beim Team 1902. Genau. Wir sitzen hier mit Christian Stiefelhagen. Er will aus dem Team der Vorsitzende werden. Hallo Christian.
Hallo, grüßt euch, ne?
Und du hast uns tatsächlich nicht zum Weintrinken hierher geholt. Wo sind wir hier?
Also wir sind hier in der Kanzlei von Dennis Barton und das ist unser Headquarter sozusagen von Team 1902, weil es gibt ja kein Team Stiefelhagen, es gibt ja ein Team 1902 und da wir fünf Leute sind, haben wir natürlich hier diesen wunderschönen Besprechungsraum auserkoren, um demnächst vielleicht unsere kleinen Konferenzen hier abhalten zu können. Und der inspirierende Blick in den Garten von Kalt-Weiß-Trocken tut da einiges.
Der sehnsüchtige Blick vielleicht, auch je nachdem, wie die Folge läuft.
Genau, ne? dass wir vielleicht die Versammlung nicht ganz so lange machen und dann später nach unten gehen können.
Das kommt aber auch auf deine Inhalte gleich an. Diese Wahlkampfarena, unsere Stammhörer kennen das ja schon. Die meisten von euch werden seit der ersten Folge dabei sein, weil wir sehen ja an den Abrufzahlen, das Interesse ist da, euch kennenzulernen, also die Leute, die ihren Hut in den Ring geworfen haben, die bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung zum neuen Vorstand gewählt werden wollen. Die Spielregeln, wir machen eine Halbzeit. Der Fragenkatalog, den wir hier haben, ist standardisiert, aber auf euch angepasst. Also ihr habt ja auch eine Website online, genau, wo ihr die einzelnen Teammitglieder vorstellt, wo ihr auch eure Vision, ich nenne sie jetzt mal so, vorstellt, also das, was ihr in den einzelnen Bereichen, was ihr generell als Vorstand vorhabt. Eine Sache müssen wir jetzt natürlich vorweg erwähnen, und zwar Capelli. In den beiden letzten Folgen war Capelli noch der Ausrüster des MSV Duisburg. Das ist jetzt nicht mehr so. Es gibt jetzt Adidas. Es gibt natürlich die Frage nach den Anteilen. Bleibt Capelli Gesellschafter? Wir werden, Tim, in dieser Folge das Thema anreißen. Das konnten wir einfach in den anderen Episoden in der Qualität noch nicht. Wir werden allerdings jetzt nicht die große Capelli-Sondersendung mit Christian Stiefelhagen machen. Dieses Thema wird in der nächsten Staffel auf jeden Fall nochmal abgefrühstückt. Wir haben das im Portal übrigens auch gesehen, dass ihr dann nach uns gerufen habt. Und wir werden das groß machen. Wir werden uns da reinknien, uns da rein recherchieren und mit entsprechenden Akteuren reden. Es wird heute ein Thema sein, allerdings nicht zu groß. Wir bleiben hier in unserem Format Wahlkampfarena, Tim.
Ja, ganz genau. Das heißt auch, dass wir natürlich anfangs so ein bisschen erstmal drauf gucken, wer ist eigentlich in eurem Team? Das können wir erstmal so aufziehen, dass wir sagen, da bist du, Christian. Du möchtest dann auch quasi der Vorstandsvorsitzende sein. Du wirst dann der Vorstandsvorsitzende dieses Teams, beziehungsweise unseres MSV im Endeffekt. Dann hatten wir noch Dennis Barton.
Genau.
Bei ihm sitzen wir heute. Dann Jörg Eicker, Jörg Kaiser und Georg Mewes.
Und Christian, erst zu dir vielleicht. Du hast mal irgendwas mit Marketing gemacht.
Genau, ich habe bis 2022 meine eigene Werbeagentur in Duisburg geführt, die ich dann abgetreten habe. Also ich bin da auch zu 100% raus, hier und da nochmal als Berater tätig. Aber mein Wunsch nach Corona war es, ein vollkommen freies und unabhängiges Leben zu führen. Und das mache ich auch seitdem. Also ich bin finanziell unabhängig und auch in meiner Zeiteinteilung vollkommen uneingeschränkt. Und das gibt mir jetzt natürlich auch eine gute Basis, um vielleicht dieses Zeitkontingent ein Ehrenamt zu packen, für das mein Herz schlägt.
Du hattest dann auch verlautbart auf der Website, beziehungsweise als deine Rolle, ihr habt euch ja alle in diesem Team dann Rollen zugeschrieben, ist Marketing und Werbung. Kannst du dann schon mal so ein bisschen vorab ins Detail gehen, was dann genau schwerpunktmäßig für dich anfallen würde?
Also meine Expertise ist sicherlich Marketing und Werbung. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich ja im Mai zum ersten Mal festgestellt habe, dass mit Christian Koke jemand kommt, der den gleichen Vornamen trägt. Und ich eigentlich auch sofort eine E-Mail geschickt habe. Ich sage, ich finde das wunderbar, was er dort macht, weil ich würde es, glaube ich, gar nicht anders machen, wenn ich dort irgendwo Dinge realisieren müsste. Mhm. Aber trotzdem ist es natürlich toll, wenn man in diese Vorstandsarbeit geht, einen Sparringspartner zu haben, der zu 100% die gleiche Sprache spricht wie man selber. Das heißt, man wird da in der Stelle auch sicherlich das eine oder andere gemeinsam gut umsetzen können, um vor allem auch das Image des MSV Duisburg in eine neue Richtung zu bringen.
Wir haben auch mit den anderen Teams drüber geredet. Was macht Christian deiner Meinung nach im Marketing gerade ganz besonders gut? Was würdest du vielleicht anders machen?
Also er holt vor allem von Anfang an die Fans ab. Also mir ist das aufgefallen, als ich das erste Mal im Business Club gewesen bin und auf einmal war irgendwie was verändert. Also die Leute trugen auf einmal alle ein MSV-Shirt. Also man hat eigentlich einen ganz anderen Impuls gespürt als die Jahre zuvor. Und da habe ich auch gedacht, oh, irgendwas ist hier anders geworden. Das ist natürlich zeitgleich mit dem Kommen von Christian Koke eigentlich zustande gekommen.
Ja, das hat man durchaus gemerkt, dass so ein bisschen frischer Wind durch die Social-Media-Abteilung geht, seit Christian Koke da ist. Ich finde das teilweise wirklich geschickt gemacht, wie geteased wird, auch auf die neuen Transfers.
Genau. Geschichte mit Schauinslandreisen jetzt, genau, wunderbar. Ne? Wo Kassner dann da erst angeteased wird mit seinem Anzug und auch wie die beiden, wie Michael Preetz und Christian Koke da auf der Tribüne sitzen und dieses Bauerntheater-Smalltalk. Und ja, war bis jetzt ganz gut gemacht. Naja, Spieler passen, Dauerkarten auch auf einem Top-Niveau, solche Geschichten.
Das Schöne ist ja, dass sogar 20% unseres Vorstandsteams genau in dieser Aufgabe mit involviert waren. Und man sieht ja auch die Handschrift dann an der Stelle von Jörg Kaiser. Der dort sehr, sehr aktiv mitarbeitet, wo man auch seine Fanverbundenheit sieht, also wo diese Sprache der Fans auch entsprechend rüberkommt.
Lass uns als nächstes direkt über Jörg Kaiser reden. Man kennt ihn, glaube ich, wenn man im MSV-Kosmos schon was länger unterwegs ist. Nicht nur als Fan, sondern halt auch als treibende Kraft hinter Zebra TV. Genau. Er hat ja auch auf eurer Seite so ein kleines Portfolio dann, wo er zeigt, guck mal, das habe ich schon für den MSV Duisburg alles gemacht. Ein Regisseur, der in den Vereinsvorstand geht. Was bringt euch das denn als Team? Jemand, der Bilder machen kann, kann ja nicht automatisch einen Verein führen.
Ja, der Jörg, der kann ja mehr als nur Bilder. Also erstmal spricht der, die Sprache der Fans, weil er selber aus der Fanszene kommt. Und dazu muss man auch kurz erläutern, wie er eigentlich überhaupt zu uns gekommen ist. Also wir hatten dieses Konzept ja schon vorbereitet und mir war wichtig, diesen Wahlausschussbogen. Da muss man 10 Unterschriften holen mit 10 Mitgliedskarten. Und ich bin einfach im Vorfeld schon durch 10 verschiedene Strukturen gegangen, habe gefragt, hey, seid ihr damit einverstanden, würdet ihr mir die Unterschrift geben? Also wir haben einfach nicht einfach 10 Kumpels abgefragt, gib mal deine Unterschrift, sondern wir haben einfach 10 verschiedene Themenfelder angepackt und haben gefragt, wärst du bereit, eine Unterschrift zu geben? Und Jörg Kaiser kenne ich halt auch schon seit 10 Jahren, er hat auch früher für mich gearbeitet. Da habe ich gesagt, hier, wärst du bereit? Und habe einfach so Feuer und Flamme, hat einfach sofort gesagt, ich will da mitmachen und würde gerne meine kreativen Ideen mit in die Vorstandsarbeit bringen, ne, weil er natürlich auch viele Wünsche der Fans kennt und da muss ich ganz ehrlich sagen, wer brennt, der rennt. Also das war für mich dann gar kein Thema, zumal wir uns einfach auch schon mindestens 10 Jahre lang kennen, dann mit ihm zusammen das auch dann anzugehen.
Da habe ich aber noch eine Anschlussfrage. Ja. Wie würde sich denn, er ist ja quasi als fester Freier beim MSV, sagt man so schön in der Medienbranche, ne? Wie würde sich denn das würde sich dann ja schon so ein bisschen verändern? Wie würde sich dann auch nochmal eventuell das Arbeitsfeld von ihm ändern, wenn er jetzt nicht nur freiberuflich für den MSV tätig ist?
Sondern zusätzlich noch ehrenamtlich.
Ja, quasi. Genau.
Also er muss dazu sagen, er hat einen Dienstleistervertrag, also er ist da jetzt in keiner Abhängigkeit des Angestelltenverhältnisses und das war ihm auch persönlich sehr, sehr wichtig, dass er dieses Gespräch erstmal mit Christian Koke geführt hat, ob das irgendeine Problematik gibt, und das stellte sich dann nicht als Problem dar und da gibt es dann an der Stelle auch keinen Interessenkonflikt.
Okay, sehr gut. Dann würde ich aber auch direkt mal mit dem Gastgeber, der gar nicht hier ist,
rausgegangen, weil er gesagt hat, er sagte gerade im Vorgespräch, das kann man vielleicht erwähnen, ich höre so viel Podcast, aber jetzt selbst in einem Podcast, das kann ich nicht, ich bin raus.
Dennis Barton, natürlich. Dennis Barton, ja, ne, Finanzen, Steuerrecht steht genau. Dann bei euch. Was heißt das im Einzelnen? Wir sitzen jetzt hier auch in diesen wunderschönen Hallen hier. Kannst du da mal 1-2 Worte verlieren, was genau macht er? Und weitergefragt, wie kann diese Expertise dann auch auf den MSV übertragen werden?
Also Dennis kenne ich jetzt auch schon einige Jahre. Wir sind beide MSV-Fans, haben uns natürlich auch durch viele gemeinsame Spiele näher kennengelernt. Unter anderem war ich natürlich auch Mandant seiner Steuerkanzlei. Und Dennis ist absolut fußballaffin, studiert jetzt auch nebenbei in St. Gallen Sportmarketing für Großvereine. Sportführung
von Sportmanagement.
Sportmanagement für Großvereine. Ja. Und ja, wie gesagt, wir sprechen einfach ein und dieselbe Sprache, vor allem wenn wir beim Fußball sind. Und für ihn war es einfach auch dann ein Anliegen, hier mitzuhelfen. Man muss dazu sagen, dieses Trio, ich nenne das mal dieses Trio, bewusst Vorstandstrio, das gab es auch schon im Jahr 2023. Also wir haben uns natürlich über die Fußballspiele, das ist Jörg Alker, Dennis Baden und ich, unfassend viel unterhalten über, was ist mit dem MSV los, warum wird es immer schwieriger, warum vor allem höre ich seit 10 Jahren immer nur, dass wir ein gefühlter Wirtschaftsverein sind, der sich halt um Lizenzierung, um Geldbeschaffung kümmert und jeglichen Blick für Emotionen verloren hat. Und wenn ihr in der Kanzlei seid, werdet ihr sehen, für den Dennis ist das jetzt auch nicht so ein Riesenproblem, die Wirtschaftlichkeit des MSV Duisburg zu prüfen, weil wir reden ja eigentlich, das darf man jetzt nicht so lax sagen, aber wir reden eigentlich über ein mittelständisches Unternehmen mit, sage ich mal, 12 bis 14 Millionen Euro Umsatz. Das ist ja fast Tagesgeschäft.
Ich wollte gerade das Wort Tagesgeschäft reinschmeißen. Als Profi hast du dann in so einer Kanzlei täglich mit solchen Betrieben
genau.
zu tun.
Eigentlich deshalb auch mit weitaus höheren, also selbst wenn du eine Liga höher gehst, sage ich mal, näherst du dich einem Tagesgeschäft, was auch, sage ich mal, hier gang und gäbe ist. Ne? Und von daher ist diese Expertise Finanzen sehr, sehr wichtig. Und da schlage ich auch gleich mal die parallele Brücke. Also ohne diese Finanzexpertise würden wir es ja gar nicht machen, weil die wirtschaftliche Aufstellung des MSV Duisburg ist natürlich Thema Nummer eins. Und deswegen haben wir auch diese Doppelspitze mit Jörg Alker und Dennis Barton. Das ist mir persönlich als Marketing-Spezialist sehr, sehr wichtig, dass ich mich um diese Bereiche gar nicht selber kümmern muss. Mhm.
Lass uns sofort über Jörg Alker reden. Ja. Noch ein Wort zu Dennis Barton. Er macht jetzt dieses Studium, also er ist im Prinzip mit seiner Kanzlei unterwegs, nebenbei jetzt auch noch Student. Habt ihr das ausgedrüselt, dass er jetzt noch ein bisschen sportliche Expertise sich drauf schafft, oder kam er von sich aus an, hey, ich mach das jetzt ohnehin, ich bin der Richtige für dein Team?
Er macht das ohnehin, also das ist unabhängig von dieser ganzen Vorstandstätigkeit, das ist vollkommen unabhängig davon gewesen. Das ist einfach schon da.
Also eine glückliche Fügung.
Eine glückliche Fügung, genau.
So, Jörg Alker.
Genau.
Da muss ich persönlich sagen, als ich mir den Mann angeguckt habe, habe ich am Ende da gesessen, das ist am ehesten noch die Schwachstelle in eurem Team. Und ich mach's jetzt mal, wir haben im Vorgespräch über plumpe Fragen gerade geredet, ich mach's jetzt mal ganz plump. Da steht dann ein Mann auf der Homepage von Team 1902 in der Düsseldorfer Arena auf einem Foto.
Genau. Das ist sogar bewusst so gewesen, auch wenn wir uns der Kritik der Fans damit aussetzen können, weil ist es so, hätten wir jetzt eine Photoshop-Retusche gemacht, ich glaube, dann wäre die investigative Tätigkeit von vielen Leuten so gewesen, hätten gesagt, jetzt verleugnet ihr diese Herkunft schon. Mhm. Da muss man dazu sagen, also ich bin mit Jörg Alker auch schon jahrelang befreundet, also auch aus einer Duisburger Familie, so ist der Vermieter meines Büros auf der Lotharstraße, und da haben wir uns kennengelernt, haben festgestellt, wir sind sehr fußballaffin und sind über die Jahre auch gemeinsam zum Fußball gegangen. Ich habe ihn auch viel in den Business Club in Duisburg eingeladen und war dann immer überrascht, wie viele Leute er dort kennt, unter anderem auch Marvin Schmickler, jetzt auch Christian Koker, also da gibt es auch gemeinsame Vergangenheiten und
Verbundenheiten. Wie ist die Verbundenheit zu Schmicklein?
Das ist aus einer Zeit damals, als er selber CFO bzw. Finanzvorstand bei Fortuna Düsseldorf war. Da war Marvin Schmickler auch bei Fortuna Düsseldorf. Ein gutes Verhältnis miteinander. Und von daher ist da die Brücke natürlich auch ganz gut geschlagen. Jörg ist genauso finanziell und zeitlich unabhängig wie ich. So, und wir haben halt auch im vergangenen Jahr haben wir oft über den MSV Duisburg gesprochen. Und dieses Trio hat dann tatsächlich auch Ende des Jahres mal seine Hilfe dem MSV Duisburg angeboten, als der Weggang von Wulff und Monhaupt feststand, und ist leider reaktionslos so weggegangen. Mhm. Aber wie gesagt, wir als Trio haben uns schon immer über Fußball und den MSV Duisburg unterhalten und haben immer überlegt, was kann man vielleicht anders machen, was kann man besser machen. Mhm. Und wie gesagt, da Jörg in der gleichen glücklichen Situation ist wie ich, passt das natürlich wie Faust aufs Auge. Zumal er natürlich über die entsprechenden Kontakte DFB, DFL, FIFA und UEFA verfügt. Also ich möchte da persönlich nicht drauf verzichten.
Das kommt alles aus der Zeit aus Düsseldorf dann tatsächlich? Oder wie ist dann sonst seine Kontaktaufnahme? Ich meine, Fortuna Düsseldorf jetzt seit Jahren ja auch schon wieder Zweitligist. Wenn ich dann höre, ne, DFB, DFL, klar, genau. Aber UEFA, FIFA, wie kam das zusammen?
Das hat auch mit seiner Vita zu tun. Er war ja CFO von einem börsennotierten Unternehmen, also weltweit tätig. Und dadurch hat man natürlich ein unfassbares Netzwerk zu Banken und zu Verbänden und so weiter. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Fund, was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Also das sind ja Kontakte, es kann ja sein, dass man mal in die Situation kommt, dass man auf diese Kontakte zurückgreifen muss. Mhm. Also in der Bankenszene als auch, sage ich mal, in die entsprechenden sportlichen Gremien. Und von daher ist Jörg für uns unverzichtbar. Und wir haben auch damals, als wir uns handschlagmäßig gesagt haben, komm, wir tun es jetzt, haben wir gesagt, wir drei, das ist einfach wichtig, dass das funktioniert.
Ich denke mir nur immer, wenn ich so ein Ehrenamt übernehme beim MSV Duisburg, dann muss ich den Verein ja auch lieben. Dann kann man übrigens dem Team um Sebastian Paradies, und das haben wir ja auch vor zwei Wochen haben wir die Folge aufgenommen, haben wir ja auch angesprochen, ne? Wenn du da einen Businessman mit im Team hast, wie viel Liebe ist denn da überhaupt drin? Die gleiche Frage kann man natürlich in eure Richtung stellen. Warum? Wenn ich dieses Portfolio an beruflicher Erfahrung habe, warum sage ich dann, und jetzt tue ich mir den MSV Duisburg an, der gerade frisch in die Regionalliga abgestiegen ist?
Gut, jetzt könnte man zum einen vielleicht sagen, dass es an der Freundschaft liegt, die wir miteinander pflegen, aber es ist sicherlich auch die Verbundenheit zum Sport und vielleicht auch die Hoffnung, mal wieder ein Straßenbahnderby zu erleben.
Andersherum anpacken.
Nein, aber es hat sicherlich mit der gemeinsamen Liebe zum Sport zu tun, okay, und natürlich auch mit den Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Mhm. Und für mich käme das eh nur beim MSV Duisburg in Frage.
Mhm. Ich glaube, bei dir ist es,
bei mir ist es, glaube ich.
Müssen wir nicht drüber reden. Du hast ja auch deine Vita nochmal ausgeführt auf eurer Homepage, da müssen wir nicht drüber reden, ne? Aber gerade bei so einem vorrangig wirtschaftlichen Akteur lag die Frage natürlich nochmal auf der Hand.
Außer wenn ich Einschub mache, es ist ja auch sehr, sehr sinnvoll, mal einen neutralen externen Blick in diese Dinge mit reinzunehmen, als mit der blau-weißen Brille alles zu betrachten. Das ist ja in den letzten Jahren immer mit der blau-weißen Brille betrachtet worden, und vielleicht ist es auch mal ganz gut, mit einem externen Blick und der Erfahrung, wie es in anderen Clubs läuft, irgendwie das Ganze betrachten zu können.
Mit so einem externen kommt aber natürlich, das hatten wir ja auch beim Team Maaßen oder auch beim Team Paradies, man fragt sich halt manchmal dann schon, okay, wenn ihr jetzt nicht blau-weiß blutet, welche Interessen stecken da ernsthaft dahinter?
Nehmen wir den amtierenden Vorstand, reden wir über Ulf Schott. Ne? Wo ist er denn gewesen?
Ne? Ich bin ehrlich, ich kenne ihn nicht.
So, wir wollten ihn auch immer mal kennenlernen. Genau. Hat bis jetzt nicht geklappt. Also deshalb diese Skepsis, ich glaube, irgendwo ist sie berechtigt. Du hast aber jetzt, glaube ich, ganz gut geschildert, warum.
Ja, zumal Jörg jede Woche in Duisburg ist. Die ganze Familie kommt aus Duisburg, die angeheiratete Familie. Und der Sprung von Kaiserswerth hier nach Duisburg ist jetzt auch nicht gerade der größte. Also ich gehe ihn ja auch mit dem Fahrrad besuchen.
Also ich sag mal schon, kommt drauf an, von welcher Warte du den Sprung nimmst. Wenn du das finanziell ist der Sprung schon ein bisschen
größer. Okay,
ich hab da studiert. Also
es gibt das Nord-Süd-Gefälle vom Duisburger Norden in den Duisburger Süden. Dann gibt es wiederum das
Nord-Süd-Gefälle
von dem Duisburger Süden nach Kaiserswerth.
Genau.
Wir haben ein Mitglied noch vergessen.
Ja, genau.
Georg Mewes müssen wir natürlich auch noch
drüber reden. So, das war tatsächlich von uns eine bewusste Entscheidung, weil zum einen, wir haben ja wenn ihr auf unserer Webseite wart, für uns steht Jugendarbeit und NLZ steht bei uns wirklich auf einer absolut hohen Prioritätenschiene. Also wir wollen das auch als untastbares Gebiet sehen. Beim Schorsch ist es so, witzigerweise hat er genau die gleiche Erfahrung im Amateurbereich, im Jugendbereich bis hin zur Regionalliga, wie ich MSV Duisburg-Fan bin, nämlich exakt 42 Jahre. Also er ist seit 42 Jahren in diesen Ebenen tätig. Und da uns persönlich selber die Erfahrung fehlt, wie das im Jugendbereich, Amateurbereich und auch im Regionalliga-Bereich so läuft, da haben wir ihn ganz gezielt angesprochen. Mhm. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass er einen persönlichen Kontakt zu Uwe Schubert pflegt. Und wir wollen einfach einen Botschafter für das NLZ einrichten. Und das ist Schorsch Mewes. Er ist nicht ein sportlicher Leiter oder der neue Sportdirektor des MSV Duisburg, weil das ist dem operativen Geschäft obliegt.
Also Bindeglied NLZ, genau. Vorstand kann man schon sagen. Jetzt muss man eine Sache ja wirklich mal festhalten an dieser Stelle. Uwe Schubert, der macht da einen verdammt guten Job. Genau. Wofür brauchst du dann noch einen vom Vorstand, der sagt, jo, hör mal Uwe, läuft alles bei dir?
Ja, ich glaube, es gibt ja trotzdem Sorgen und Nöte drumherum. Da wollen wir einfach zeigen, dass wir jetzt an der Stelle, kann man auch von Prozenten, 20% des Vorstandsorgans im Prinzip ein Auge auf das NLZ hat. Mhm. Mit Sorgen und Nöte drumherum, das können ja sein Investitionsstaus oder Dinge, die halt optimiert werden müssen. Das fängt vielleicht bei einer kaputten Dusche an oder vielleicht beim Fahrdienst für Jugendliche, die zum NLZ gebracht werden sollen. Also das ist eine Thematik, wo wir halt wirklich sehr, sehr großen Fokus drauf legen, dass wir da ein offenes Ohr für haben, weil diese Jugendarbeit ist für uns eines der wichtigsten Güter, zumal es ja auch im Leitbild des MSV Duisburg verankert ist. Das Leitbild ist leider nur so ein bisschen in Vergessenheit geraten, was eigentlich die Kernaufgabe des MSV Duisburg e.V. auch ist.
Ja. Kann ein Georg Mewes, der ja im Moment noch beim FC Kleve Aktien drin hat, ne? Also der ist da, was ist der da, sportlicher Leiter?
Er ist sportlicher Leiter beim FC Kleve.
Genau, das ist er ja aktuell. Ich finde, das ist immer sehr schön, wenn man, dass die Leute, es ist ja nicht, dass, ich meine, das hast du nicht alleine, dass du das gesagt wird, das NLZ muss wieder ganz hochgehalten werden. Klar, das sehen wir ja auch so. Das ist ja auch einer unserer,
das ist ein Steckenpferd von uns.
Einer ganz großen Pluspunkte auch beim MSV. Ja. Ne? Ein 3-Sterne-NLZ, ja. Ein Viertligist mit einem 3-Sterne-NLZ.
Genau, muss ich mir vorstellen.
Und, oder auch Spieler, die wir haben, die wir interviewt haben, wie zum Beispiel ein Pledel, der sagt, ich war vorher bei Fortuna Düsseldorf. Und ich kann euch sagen, eure Trainingsplätze und eure Zustände hier rein, was die Orga und Klo angeht, ist deutlich besser als in Düsseldorf. Mhm. Da frage ich mich halt bei einem Georg Mewes, wie kann der seine Expertise vom Niederrhein vielleicht noch einbringen? Weil meine Idee wäre vielleicht auch dahinter, dass man sagt, in Duisburg zu schauen reicht auch einfach nicht mehr. Oder im Ruhrgebiet einfach, genau. Weil wir hier zu viele Vereine haben, die mitmischen, wo man sagt, warum soll ich zum MSV Duisburg gehen, wenn Borussia Dortmund mich auch schon angefragt hat.
Viel Strahlkraft haben wir vor allem.
Genau,
vor allem,
aber ne? Richtung Niederrhein ja. Ist das ja was anderes. Richtung Ruhrgebiet, sag ich mal, da verhungern wir wahrscheinlich spätestens in Bochum oder wahrscheinlich inzwischen auch schon in Essen. Aber Richtung, in die andere Richtung, da sehe ich doch durchaus Potenzial. Wie könnte Georg Mewes da, wenn man ihn quasi als NLZ, neuen NLZ Vorstand oder als den Mann fürs NLZ, wie könnte man da noch ein bisschen Profil reinbringen? Genau.
Also ich gehe davon aus, wenn man 42 Jahre in diesen Bereichen tätig ist, dass man auch das entsprechende Netzwerk hat, und das konnte uns George Wewis ja bestätigen. Mhm. Man sieht das ja auch, er ist ja aktuell noch, weil die Frage war ja klar, dass sie kommt, beim FC Kleve, die in der Kaderplanung involviert.
Ja, genau.
So. Aber die Kaderplanung ist abgeschlossen. So, und das ist auch besprochen, also sollten wir gewählt werden, ne, endet das Engagement auch, also dann wird er sich auf die Vorstandstätigkeit und ich sag mal auf die Schnittstelle NLZ beziehen und dann sein Wissen und vor allem auch sein Netzwerk entsprechend einbringen können. Natürlich in Abstimmung mit Uwe Schubert, also er ist jetzt nicht der sportliche Berater von Uwe Schubert, wie er sein NLZ zu führen hat, sondern wirklich ein offenes Ohr für die ganzen Thematiken drumherum. Meinetwegen auch über das, was du gerade gesagt hast, ne, so, weil ein Netzwerk kann auf keinen Fall schädlich sein, und mir fällt persönlich jetzt an der Stelle Richtung Niederrhein, und so fällt mir auch niemand ein, der eine höhere Expertise hat als jemand, der 42 Jahre dort tätig gewesen ist.
Jetzt ist das eine bunte Truppe, genau. Die du da zusammengestellt hast. Wir haben auch in den vergangenen Wochen immer drüber geredet, hey, wie kam es denn dazu? Ne? Also wir saßen ja auch schon in eine Kurve zusammen und haben nach Abpfiff gesagt, machen wir das halt nächstes Jahr. Ne? So, irgendjemand muss es ja machen. Aber von dieser, ich nenne sie jetzt mal Schnapsidee, bis zu, ich habe eine Homepage, ich stelle mein Team vor, ich reiche die Unterlagen beim Wahlausschuss an, vergeht ja nochmal Zeit. Wie hast du die letzten Monate, wie lang seid ihr schon in Vorgesprächen und wie hast du dann diese letzten heißen Wochen wahrgenommen?
Genau, das habe ich gesagt, die Vorgespräche existieren ja gefühlt schon anderthalb, zwei Jahre durch dieses Trio. Also eigentlich hat dieses Trio ja angefangen zu überlegen. So, und wir haben ja, wie ich gerade schon sagte, im vergangenen Jahr auch unsere Unterstützung angeboten, per E-Mail, auch per Telefonat, und das ist aber wie gesagt, da kam kein Response irgendwo. Wir wussten zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht, dass es einen Michael Preetz geben wird oder dass vielleicht im Mai jetzt ein Christian Koke kommt. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir gesagt, ach komm, wir bieten unsere Hilfe einfach mal an, jetzt unabhängig von irgendwelchen Vorstandsgedanken.
Als Sponsoren?
Nein, einfach
externe Beratung.
Externe Beratung. Also ja. Also ich habe tatsächlich auch mal eine Mail geschrieben, als Peter Monop weg war hier, falls da eine Lücke ist und ihr Hilfe braucht oder so.
Okay.
Ich habe Zeit, mein Herz schlägt für den MSV Duisburg. Wäre da Interesse? Ja, nein, nicht doch. Mhm. Ich habe auch nicht über ein Angestelltenverhältnis nachgedacht, sondern einfach, weil ich gedacht habe, jetzt ist da eine Lücke und jetzt kannst du vielleicht da reingrätschen mit deinen ganzen Ideen, ne? Die aber jetzt heute zu 100% ja auch von Christian Koke entsprechend umgesetzt sind. Und dadurch ist also dieses Trio als, ich sag mal, vakantes Vorstandsteam hat es ja schon gegeben. So, und wir konnten ja auch gar nicht über Vorstand reden, weil das wir wussten ja nicht, dass jetzt auf einer Jahreshauptversammlung überhaupt eine AMV ausgerufen wurde.
Ja.
So, und aber als das dann geschehen ist, da haben wir uns dann halt angeguckt und haben gesagt, sollen wir nicht. So, und dann haben wir nochmal zwei, dreimal diskutiert, haben wir da Lust drauf, haben wir das Zeitkontingent, schlägt unser Herz wirklich so wild, dass wir unser Leben darauf abstellen wollen. Und dann haben wir halt, das muss irgendwann vor Pfingsten gewesen, dann haben wir Handshake gemacht, haben gesagt, okay, machen wir.
Boah, Nils, ey.
Ey, was?
Eigentlich wollten wir hier nur ganz entspannt über Fußball quatschen und jetzt
Politik. Ja, aber so ist es beim MSV. Wir sind hier ja nicht in Sinsheim.
Nee, aber weißt du, was ich immer mache, um abzuschalten?
Du guckst dir die Kopier- und Drucksysteme von Bürosysteme Lilienthal an?
Ja, genau. No politics, just Bürosysteme.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
So, und dadurch ist das Ganze eigentlich gekommen. Also das war eigentlich schon immer in den Köpfen so drin, aber war nie in Kopplung mit einer Vorstandstätigkeit. Das ist einfach durch der Situation geschuldet.
Wir haben dann jetzt quasi ja, also eure Verbundenheit irgendwie mit dem MSV, ja, ob vorhanden oder nicht, haben wir dann geklärt. Und auch warum, würde ich sagen, haben wir angeschnitten. Was mich als nächstes interessieren würde, natürlich tritt man ja, also nicht nur, weil ein Vakuum entsteht, weil man hört, okay, der Präsi oder der Vorstandsteam, das tritt nicht mehr an. Na klar, ist das natürlich ein Grund zu sagen, dann machen wir das jetzt. Aber man hat ja natürlich häufig dann auch schon konkrete Ideen, wo man ansetzt, ne? Rein mal von oben drauf geguckt. Wo seht ihr die größten Baustellen beim MSV? Was würdet ihr als erstes angehen?
Also die größte Problematik, die sehe ich jetzt persönlich im Identitätsverlust, weil das ist mir ja selber passiert. Sag mal, mit dem ersten Niedergang 2013, da setzt ja auch schon eine unfassbare Welle der Solidarität ein, die wir jetzt auch wieder haben. So, und irgendwann ist mir aber aufgefallen, dass das immer so schnell in Vergessenheit gerät. Da kommt diese Solidaritätswelle, so jeder macht mit. Also der Duisburger neigt ja dazu zu helfen, wenn Not am Mann ist.
Und die Jetzt-erst-Recht-Mentalität in Duisburg ist krass.
Es gibt dann regelmäßig so solche Impulse.
Genau.
Und mir ist dann irgendwann als Marketing-Spezialist aufgefallen, also wenn man jetzt alleine die letzten 11 Jahre sieht, es gab Streifenzeigen für Duisburg, es gab Brustraus für die Gemeinde.
Mein
Herz schlägt nur mal hier, gab es dann. Also wir haben im Prinzip, glaube ich, jetzt die 6. Kampagne mit MSV vereint. Und bitte, lass uns jetzt endlich mal einer bleiben, weil niemand würde doch in seiner Firma sagen, ich lasse mir jetzt in 10 Jahren 5 mal eine Werbeagentur kommen und lass mir 5 mal ein neues Logo verpassen. Und ich finde es halt sehr, sehr schade, wie eigentlich sehr gute Aktionen, die eigentlich über die Fanbase und die Solidaritätswelle gekommen sind, einfach so im Nichts verraucht sind, weil dann wieder die üblichen Dinge wichtig waren. Ja, in der zweiten Liga verdient man mehr Geld, Wirtschaftlichkeit, Lizenzierung und so weiter. So, und auf einmal ist diese ganze Einheit, die entstanden ist, mit einmal wieder kaputt. Und das war in den letzten 10 Jahren immer so ein Auf und Ab. Und dann gab es halt, wie gesagt, auch diese Herzaktion, wo ich 2 Jahre lang selber auf der Recherche geblieben bin und habe gesagt, das ist eine ganz tolle Kampagne irgendwo, mein Herz schlägt nur mal hier. Und habe dann 2 Jahre eine Recherche gemacht, habe entsprechende Leute gefragt, auch Vorstandsleute. Ich sag, was ist denn damit? Ja, und keiner konnte mir Antworten geben und hat dann gesagt, keine Ahnung, Thomas Schöneberg ist nicht mehr da, ach, jetzt ist der Peter Monaub nicht mehr da. Und mich hat auch einfach mal interessiert, was ist eigentlich mit dem Geld passiert?
Wurde das ja jetzt ganz beiläufig aufgelöst,
diese ganze Nummer. Ich glaube, dass der Grund war, weil ich das halt bis in die Öffentlichkeit getragen habe, würde ich jetzt so vermuten. Ja. Trotzdem ist das die Auflösung für mich auch relativ unbefriedigend, weil ich hatte eigentlich danach gefragt, was ist eigentlich aus den 19,02% soziale Mittel geworden? Wir reden da über 43.000 Euro irgendwo, und die Antwort ist man mir bis heute schuldig geblieben. Und das war auch ein Anlass, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein, wir brauchen mehr Transparenz. Ich kann doch nicht 2 Jahre lang fragen. So, vor allem sind das auch Gelder, die man ja für, keine Ahnung, Zebra-Kids oder für die Fanmannschaft oder was auch immer irgendwie nutzen könnte, also die man intern verwenden könnte. Jo. So, und aber ich habe bis heute keine Antwort darauf bekommen.
Mein Herz schickt nochmal hier zur Einordnung, das müssen wir vielleicht nochmal erwähnen, falls es jemand nicht mehr ganz genau auf dem Schirm hat. Das war diese Aktion mit Markus Krebs, Lambi, der Duisburger Singer-Songwriter Philipp Eisenblätter war dabei. Dann konnte man für einen Betrag die Herzen schlagen lassen. 500.000 sollten es, glaube ich, mal werden. Und
alle Freunde haben Herzen gesammelt.
Du sagst es ja schon, Christian, der Ansatz dieser Kampagne war cool.
Ja.
Ne, da konnte jeder was mit anfangen, ob es sportlich gut läuft, ob es schlecht läuft, war ja egal, weil mein Herz schlägt nun mal hier. Ne? Und das Ding ist halt, die Kampagne ist irgendwann total untergegangen. Thomas war dann weg, du sprichst es gerade schon an. Und geplant war ja aber, dass es ein großes Festival mal in der Arena geht, wo diese ganze Kampagne aufgelöst wird. Und da war dann einfach keine Linie mehr drin in der Nummer.
Und das Schlimme ist einfach, es wird immer so eine Enttäuschung produziert. Also wie gesagt, 2013 wurde eine Enttäuschung produziert, 2020, 2021 wurde eine Enttäuschung produziert. Und bitte, was jetzt gerade passiert, ist ja noch viel unfassbarer als Solidaritätswelle, weil wir sind in die Regionalliga abgestiegen. So, und bitte, lasst uns diese Solidarität jetzt mal so beibehalten, dass sie mit Nachhaltigkeit gefüllt wird und nicht wieder in eine große Enttäuschung mündet. Und das ist einfach mein persönliches Ding, wo ich sage, das kann nicht sein. Und das ist Vorstandsarbeit. Das hat mit Vorstandsarbeit zu tun, genau das, da einen Blick für zu haben, was die Leute dort entsprechend wünschen. Und vor allem auch es zu Ende zu bringen mit den genannten Dingen, die halt vorher angeteasert wurden.
Wir bleiben bei den Baustellen und bei einem Aspekt, den du jetzt mehrfach angerissen hast. Du hast gesagt, dann und wann habe ich mich beim MSV Duisburg gemeldet und mehrfach habt ihr oder hast du die Erfahrung gemacht, da hat sich keiner zurückgemeldet. Ja. Wie würdet ihr es anders machen? Und auf welchen Weg würdet ihr zu der transparenten Kommunikation wählen? Es gibt ja, auch die haben wir regelmäßig hier in diesem Format, in dieser Wahlkampfarena angesprochen, diese Stallgespräche. Da kann ich ja jederzeit als Mitglied hingehen und sagen, hallo, ich bin der Nils, Ingo, das und das, was ihr gemacht habt, fand ich richtig scheiße. Und dann kriege ich definitiv eine Antwort.
Ja, also Transparenz, natürlich jeder hat dieses Thema Transparenz, aber wie fängt denn Transparenz an? Also Transparenz fängt erstmal damit an, dass man miteinander redet, also dass man offen miteinander kommuniziert und Dinge offenlegt und nicht hinter verschlossenen Türen vielleicht nur zu fünft irgendwie Dinge macht. Also der MSV ist ja so aufgestellt, es gibt ja auch verschiedenste Gremien, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, Ehrenrat, Vorstand und so weiter, und das heißt, allein diese Transparenz sollte natürlich auch schon mal in diesen Gremien gegeben sein. Das heißt, es muss natürlich auch geguckt werden, mit offenen, neutralen Gesprächen, vielleicht auch mit objektivem Blick, gibt's da Gräben, die vielleicht wieder zugemacht werden müssen. Unter Transparenz verstehe ich aber auch gerade so ein Ding wie bei mir, wenn ich 2 Jahre auf der Suche bin und eine Antwort haben möchte und sogar mich bis hin zu einem Finanzinformationsabend bewege, um dort die Frage zu stellen, und das bleibt einfach unbeantwortet, dann ist das für mich nicht transparent.
Ja.
Mhm. Das Gleiche sehe ich vielleicht auch bei Sponsoren. Man hat ja schon mit dem einen oder anderen mal gesprochen, dass sie vielleicht mal wissen wollen, wie ist denn der Verwendungszweck des geleisteten Geldes gewesen? Ist es zu 100% angekommen oder vielleicht nur zu 20% oder zu 30% oder was auch immer? Und wenn es halt anders gemacht wird, meinetwegen jetzt auch bei der Herzaktion, erwarte ich einfach die Transparenz in der Kommunikation, dass man sagt, sorry Leute, wir haben dieses Geld vielleicht doch für die Lizenzierung gebraucht, aber ich möchte einfach, dass darüber gesprochen wird und nicht einfach, dass das einfach so totgeschwiegen wird. Und das ist der Anfang von Transparenz.
Also ein Manko, das ist ja auch immer eine Frage, die bei uns ja gestellt wird, was würdet ihr besser machen, anders machen als Team Wald, als der jetzige Vorstand?
Vorstand, ja.
Also ein Manko, das du ganz klar ganz oben an die Tagesordnung setzt, was das jetzige Team angeht, ist Transparenz.
Definitiv. Mhm. Also definitiv auch, wie gesagt, wir wollen auch zuhören, auch die Ideen, die, sage ich mal, vielleicht aus den Fanbereichen kommen, zuhören und auf Machbarkeit prüfen, so, und nicht einfach irgendwie sagen, wir haben keine Zeit dafür. Also man muss ja auch mal überlegen, was ist denn Vorstandsarbeit? Also mir ist auch viel zu viel Gerede immer mit dem operativen Geschäft. Also ein Vorstand hat ja eine ganz andere Aufgabe als die Geschäftsführung.
Absolut.
Der KDR. Und das wird mir alles immer zu sehr miteinander verwoben. Also wenn man Vorstand definiert, ist das, wir sind natürlich die oberste Leitung des Vereins, aber als Kontrollorgan für die Geschäftsleitung, um zu gucken, ob die vereinbarten Ziele erreicht werden. Wir sind doch nicht diejenigen, die sagen, ach ja, wir machen jetzt selber eine Webseite oder wir machen dies oder jenes, wir arbeiten dann da oder mischen uns in die sportlichen Dinge ein. Das ist das operative Geschäft, und das ist doch aktuell wirklich dermaßen gut aufgestellt, dass es da gar keinen Handlungsbedarf gibt. Das heißt, ein neuer Vorstand hat ja die Möglichkeiten, das auch mal als wahre Vorstandsarbeit machen zu können.
Ja.
Und jetzt ist es ja auch so, es wird ja auch ausgerufen, ein 100%iger Neuanfang, ein 100%iger Umbruch soll stattfinden. Da muss ich jetzt auch ganz klipp und klar sagen, ja, okay, hört er jetzt beim Vorstand auf? Ist es jetzt nur die KGAA? Wir reden ja über den MSV Duisburg e.V. Und für mich ist ein 100%iger Neuanfang dann auch der zu 100% neu ist. Und da sind wir auch selbstbewusst. Wenn man das jetzt mal über das Team nimmt, wir sind tatsächlich die Einzigen, die bis dato vollkommen unabhängig, ohne jegliche Verquickung zu Sponsoren, zur Stadt, zum Verein sind. Wir können ja diesen objektiven, neutralen Blick tatsächlich leisten, um mit einem Neuanfang, mit einer Neuausrichtung des Vereins überhaupt arbeiten zu können.
Aber ist es als Vorstand nicht wichtig, auch zur Stadt Kontakte zu haben, zu Sponsoren? Netzwerk brauchst du ja trotzdem.
Aber natürlich, aber das ist ja auch gegeben. Also zum einen ist es ja schon mal gegeben, weil ja auch im Aufsichtsrat und im Verwaltungsrat Leute sitzen, die mit der Stadt zu tun haben. Das ist ja, wir sind ja nicht nur die 5 Leute im Vorstand. Es gibt ja schon Kontakte, die in den Gremien drin sind. Nur man muss ja auch miteinander reden. Also so, und dann gibt es ja auch natürlich auch vielleicht auch Michael Preetz als auch Christian Koke haben doch schon die Kontakte zur Stadt. Also wir müssen nur auch gucken, dass wir dann, sag ich mal, mit souveräner Arbeit diese Arbeit nicht zerstören in Verbindung zur Stadt. Jetzt kommt es natürlich auch durch meine Arbeit hier, 25 Jahre Agentur in Duisburg. Also auch ich habe natürlich Kontakte, und wir haben natürlich auch in der zweiten Ebene Menschen, die uns aktuell unterstützen, die auch schon Kontakte zur Stadt haben. Also das ist ja nicht so, dass es keine Kontakte zur Stadt gibt.
Kannst du da ein bisschen konkreter werden? Das ist nämlich auch eine der Fragen. Also ne, das ist ja ein ganz wichtiger Player, also dieses Zusammenhang. Spiel statt MSV, das muss ja auch funktionieren.
Genau, aber wie gesagt, im Aufsichtsrat sitzen ja alleine schon 2 Teilnehmer aus der Stadt, wo die Kontaktplattform ja dadurch schon gegeben ist. Dann wie gesagt, die Gespräche von Michael Preetz als auch Christian Koke gehen ja auch hin bis zum Oberbürgermeister. Mhm. Wir müssen ja mit der Stadt alleine schon deswegen, weil die sind nur Eigner des Stadions.
So sieht's aus.
Also deswegen, es gibt ja, die Kontakte sind ja die Plattform ist ja da. Also wir müssen ja keine neuen Kontakte suchen, weil sie sind existent.
Ist es euch denn, also bei den anderen Teams war es ja durchaus so, dass man dann auch, sagen wir mal so, im Rathaus entweder wirklich in Person oder zumindest digital vorstellig geworden ist. War es bei euch auch das Thema zu sagen, ja okay, wir gehen jetzt auch mal sozusagen zur Stadt Duisburg und sagen, hallo, wir sind übrigens das Team, oder?
Jetzt im Vorfeld?
Ja.
Nein. Also im Vorfeld muss ich ganz klipp und klar dazu sagen, also wir haben ja nachher 10 Vorstandsteam und der Oberbürgermeister
hat einen vollen Terminkalender.
Mit 10 Vorstandsteam. Also ich meine, also diese Notwendigkeit, ganz ehrlich, die sehe ich genau dann, wenn man gewählt ist.
Okay.
So, also wenn man gewählt ist, dann kann man diese Gespräche suchen, weil ich glaube nicht, dass der Terminkalender so viel Freiräume hat. Das ist bei Michael Preetz übrigens genauso. Also wenn jetzt 12 Leute da hinkommen und sagen, Michael, ich brauche mal einen Termin bei dir, da ist mir jetzt gerade das operative Geschäft wichtiger als ein Gespräch mit unserem vakanten Vorstandsteam.
Wie geht ihr mit den Menschen um, die euch wählen können? Also wie macht ihr das? Ihr habt nächste Woche hier bei Kalt Weiß Trocken eine Veranstaltung, wo Mitglieder vorbeikommen können. Können auch einfach Fans vorbeikommen oder ist das exklusiv für Mitglieder?
Nein, das ist tatsächlich exklusiv für Mitglieder erstmal. Das liegt aber auch an den Kapazitäten, weil wir ja gar nicht einschätzen können, wer jetzt wann, wie, wo kommt. Also wir haben diesen Termin auch bewusst auf den 17.07. gelegt, weil erstmal finde ich den Wahltermin eh schon ausgesprochen unglücklich.
Ich glaube, so das mit dem
23. Also selbst in meinem großen weitläufigen Bekanntenkreis, glaube ich, fliegen nicht so viele Leute nach Hause, um abends zur Wahl zu kommen. Also so.
Das haben wir im Freundeskreis doch genauso.
Also ja. Ich bin auch schon dabei, Leuten teilweise zu sagen, die Mitglieder sind, kannst du nicht irgendwie deinen Urlaub für einen Tag unterbrechen? Das ist ganz, ganz wichtig, dass du jetzt, ne, man kann sich immer viel beschweren, aber jetzt bist du so ein kleines bisschen an Wohl und Wehe des Vereins beteiligt.
Ja, das ist auch ein Thema, was man vielleicht hinterher mal diskutieren müsste, so dass wirklich elementare Entscheidungen wirklich über so eine Regelung getroffen werden, weil du bist ja am 23. abhängig davon, wer kommt denn jetzt überhaupt? Also man wird erstmal gucken, kommen da jetzt 300 Leute, kommen 500 Leute, kommen so, theoretisch sind 8.500 Leute wahlberechtigt.
Mhm. Aber wir sehen so, ja, was auf den Jahreshauptversammlungen los ist. Ne? Also ich glaube, man kann da schon was ableiten.
Oder könnt ihr aber vorstellen, dass die AMV dann nochmal vorstellen?
Ich darf mich da gerne überraschen, also ja, auch eines Besseren belehren, aber ich sage, es wird sich wahrscheinlich in dem Rahmen bewegen, den wir von den Mitgliederversammlungen, von den regulären kennen. Aber gut,
okay.
Ich strafe mich dann am Ende lügen. Nein,
ich könnte mir auch vorstellen, aber ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass das, oder? Also bin ich da so naiv? Also ich könnte mir vorstellen, dass das mehr zieht. Also als eine normale JHV, die ja in diesem Moment ja auch nicht ganz normal war.
Also ich glaube schon, dass es natürlich eine wichtige Veranstaltung ist. Natürlich auch jedes Team seine eigene Gruppierung mobilisiert hat oder mobilisieren kann. Ich habe auch noch keine Idee, wie es so wird, weil das ist ja auch erst mal abhängig auch vom 9.7., weil wir haben bis dato keine Aussage, kandidiert Ingo Wald nochmal, wie sieht überhaupt sein neues Team aus, werden die ganzen Erfolge, die jetzt eigentlich meines Erachtens Michael Preetz und Christian Koko und dem Team zuzulasten sind, gehen die jetzt einfach automatisiert von den Wählern auf Ingo Wald rüber? Das sind ja ganz spannende Fragen, die man erstmal sehen muss, und von daher wird auch dort die Mischung der Leute entscheidend sein, wie die den guten Start und vor allem auch diese Solidaritätswelle jetzt tatsächlich interpretieren. Also ich persönlich kann die nicht dem aktuellen Vorstandsteam zuschreiben. Ich leite sie tatsächlich der Geschäftsleitung für und bin auch sehr, sehr dankbar, dass endlich mal aus meiner Sicht sehr fähige Menschen dort sind, ne, die meinen eigenen Gedanken entsprechen.
Das war jetzt hier wieder ein bisschen Abschweifen aller Streifendienst 1902. Wir waren bei der Wahlkampfveranstaltung, genau. Die ihr nächste Woche macht. Habt ihr davon abgesehen schon Gespräche mit Fangruppierungen geführt oder sagt ihr, wir gehen jetzt dann nächste Woche nochmal in die, sagen wir mal, Schlussoffensive? Nein,
wir haben tatsächlich natürlich schon viele, viele Gespräche gemacht. Also wir sind ja auch die ganze Zeit so ein bisschen in der Deckung geblieben, weil ich die Gespräche viel, viel wichtiger finde, als jetzt uns in die PR oder in die Presseöffentlichkeit zu bringen. Ich glaube nicht, dass man 10 Pressetermine benötigt. Also wir machen nächste Woche am 17.07. diesen einen, ne, den öffnen wir für Mitglieder. Ne. Zum einen wissen wir dann, okay, die sind eine Woche später vielleicht auch da und würden wählen kommen, dann dürfen kritische Fragen gestellt werden. Ja. Wir machen an dem Abend, laden wir auch die Presse ein, wer kommen möchte, so, weil ich finde, es macht jetzt keinen Sinn, 6, 7, 8, 9 Wochen vorher immer Interviews zu führen, weil man sieht ja auch, Dinge überholen sich, Capelli oder, also es überholen sich ja Dinge, also die Aussagekräftigkeiten im Vorfeld sind ja gar nicht so gegeben, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Ist-Zustand dann da ist. Zumal dieser Ist-Zustand ja auch erstmal betrachtet werden muss, gibt's 4 Teams, 3 Teams,
5 Teams,
5 Teams, ne? 5 Teams, also es kann ja noch alles passieren, also ja. Von daher sollte man den Pressetermin halt nach diesem endgültigen Termin legen.
Ich würde auch noch ein bisschen weiter, da wir ja auch natürlich ja zeitlich aufgrund unserer Streifendienstabschweifungen immer so ein bisschen gerne mal ins Quatschen kommen, würde ich auch so ein bisschen weiter Richtung Protokoll weitergehen und einfach
sehr
mal
gerne
fragen. Es ist ja schon so, alle Vorstandsteams mit ihren Websites etc. sind so ein bisschen Vorstand zum Anfassen. So ein bisschen, das ist ja auch das Thema Transparenz, was sofort auch alle, also viele so ein bisschen sofort aufnehmen, wie ihr auch. Abgesehen vom Thema Transparenz, wie würde sich die Geschicke des Vereins auf und neben dem Platz sichtbar ändern? So für mich als Fan mit Trikot an, der jetzt nicht unbedingt jede Podcast-Folge hört, der vielleicht auch mal ein, zwei Wochen sich nicht ins Tagesgeschäft einschaltet. Aber wie kriege ich das dann vielleicht auf der Straße, im Stadion, im Hörensagen mit?
Ich weiß nicht, meinst du jetzt das Thema Sichtbarkeit? Oder?
Das Thema, zum Beispiel das Thema Sichtbarkeit des Vereins.
Ja. Also das Thema Sichtbarkeit des Vereins ist ja, ich sag mal, hat ja jedes Team auf der Agenda, ist bei uns auch ein ganz wichtiges Thema, weil das natürlich auch das Steckenpferd auch von Jörg Alkam, von Jörg Kaiser ist. Natürlich ist Sichtbarkeit des Vereins für mich auch extrem wichtig, weil egal wo ich hinfahre, habe ich natürlich das Gefühl, ich werde an der Stadtgrenze von auch von dem zugehörigen Verein der Stadt begrüßt. Und das ist hier in Duisburg etwas anders. Das hat aber auch tatsächlich hat das noch nicht mal mehr nur die Sichtbarkeit in der Stadt zu tun. Ich hatte gestern ein Telefonat, ging um das MSV-Museum und so weiter, ne, wo man auch dort sich fragt, wo ist eigentlich die Sichtbarkeit von solchen Dingen? Also wo sind die PR-Module, um auch diese Dinge mal in den
Vordergrund zu bringen? Wird der Volker sich freuen, wenn man da ein bisschen pusht, ja.
Genau, ich habe mit dem Volker gestern telefoniert, ja, weil er wollte mal wissen, wie mein Stand dieser Dinge ist. Und da habe ich auch gesagt, ja, das stimmt eigentlich, weil wenn man auch diese Kleinigkeiten sieht, ich bin oft auf Mallorca und dann dort, es gibt überall immer in den Stadien so Wall der Vergangenheit, nenne ich das mal so. Also ja, da hängen Poster, geschichtsträchtige Dinge und so weiter. Sichtbarkeiten sind dann da und man kann sich mit der Geschichte des Vereins beschäftigen und irgendwie fehlt mir das ja tatsächlich auch schon direkt am Stadion fehlen mir diese Dinge. Dann kommt noch dazu, wenn ich mir den Michael-Tönnies-Platz da angucke.
Ich wollte gerade einen Witz dazu machen. Ich wollte gerade sagen, also, wieso? Also bei mir kommen nostalgische Gefühle sofort hoch, wenn ich am Michael-Tönnies-Platz stehe.
Da muss ich auch sagen, ich kannte dieses Problem mit dem Michael-Tönnies-Platz tatsächlich nicht bis zu dem Stallgespräch. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und habe ich bin Marketing-Spezialist, da denke ich, das hätte man doch anders machen können. Da stellt man doch nicht einfach so ein Roll-up dahin, irgendwie in so einem.
Und drei Büsche aus dem Baumarkt. Also, ein Zitat.
Und ich finde natürlich diesen Umgang mit der Sichtbarkeit des MSV, auch der Umgang mit der Tradition, wobei Tradition muss man auch immer ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Ich finde das schon sehr merkwürdig, wie das in der Stadt gehandhabt wird. Das ist aber, glaube ich, auch nicht nur ein MSV-Duisburg-Problem, das ist, glaube ich, auch ein generelles Duisburg-Problem, dass man diese Sichtbarkeit der Stadt irgendwo so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich weiß auch nicht, ob das so ein Love-Parade-Problem ist oder so. Keine Ahnung, warum man sich so ein bisschen geniert, so als Duisburger zu sagen, ich bin stolz, ein Duisburger zu sein, ich bin stolz, ein Zebra zu sein. Also das muss einfach...
Wir können jetzt philosophieren.
Kulminiert, würde ich sagen.
Mein Ansatz ist ja, die Duisburger sind stolz auf Duisburg, die geben es nur nicht gerne zu.
Ja, das Problem ist, in der öffentlichen Wahrnehmung haben wir Marxloh, da haben wir auch immer noch irgendwo Love Parade, also wir haben No-Go-Area, Love Parade und Messerstecher und irgendwelche Gefährder. Das sind, also, ne, das ist auch das, was immer wieder häufig in den Überregionalen dann leider von uns übrig bleibt. Und ich glaube, da gibt es den einen oder anderen, der die Duisburg-Fahne nicht so gern hochholt, weil er keinen Bock hat, sich dann irgendwelche blöden Sprüche zu hören. Auf der anderen Seite, kratz mal am Ego von einem Duisburger so wirklich und sagt, ja, du kommst ja eh aus einem Moloch oder sowas, der wird dir erzählen.
Von wegen.
Also das lasse ich nicht auf mir sitzen.
Das lasse ich auch gerade nicht auf mir sitzen. Das hat auch, nehme ich nochmal Bezug auf das Gespräch gestern mit Volker. Wir reden mal von Tradition. Also unsere Tradition hat ja nicht damit zu tun, dass wir so viele Titel gewonnen haben und so viele Endspiele erreicht haben. Und unsere Tradition hat tatsächlich auch damit zu tun, was jetzt passiert, was ich gerade sagte, 2013, 2020, 2024. Der Duisburger hält einfach zu seiner Stadt, wenn es drauf ankommt. Und das ist einfach so eine Tradition, die mich persönlich auch stolz macht, wenn ich so sehe, dass man sagt, jetzt bin ich Duisburger, jetzt will ich Duisburger sein. Und die Strahlkraft des MSV Duisburg war so zumindest bis zur dritten Liga auch das, was jede Woche durch Fernsehen und so weiter auch in die Öffentlichkeit gebracht worden ist. Also deutschlandweit war Duisburg ein Thema. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass das aktuell auch zu erreichen ist in der Regionalliga, weil diese Solidaritätswelle, 5200 verkaufte Dauerkarten bis heute, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das ist ja eine Strahlkraft, die sich ja auch medial verarbeiten lässt und verpacken lässt, die auch, ich sag mal, eine überregionale Bedeutung bekommt. So, und ich finde, dieser Verein kann auch so aufgestellt werden, dass unabhängig von sportlichen Erfolgen die Strahlkraft des MSV Duisburg überregional transportiert werden kann.
Glaubst du denn wirklich, dass es, ich muss da ganz kurz mal einhaken, bei Dauerkarten, ich habe das jetzt gesehen, die Aachener haben das gleiche Stadion quasi wie genau. Wir, hat ja auch Helmich gebaut. Die haben jetzt schon zur selben Zeitpunkt 11.000 Dauerkarten verkauft tatsächlich.
Da musst du aber, glaube ich, die Entwicklung so ein bisschen anders sortieren, weil Alemannia Aachen habe ich tatsächlich die letzten Jahre so ein bisschen beobachtet und habe das auch so ein bisschen so empfunden. Warum schafft Alemannia Aachen etwas, was der MSV Duisburg nicht schafft? Das ist aber, man kann jetzt nicht die letzte Saison als Maßstab nehmen. Du musst natürlich auch die Saison von vor 2-3 Jahren, wo es auch nur 4.200 Zuschauer waren und 5.000 Zuschauer und 6.000 Zuschauer. Also der Run, der kam natürlich jetzt durch diesen, ich sag mal, auch durch diesen fantastischen Saisonverlauf, der übrigens auch in der Rückrunde komplett von Magenta TV übertragen wurde. Also jedes Heimspiel wurde tatsächlich von Magenta TV übertragen.
Man muss tatsächlich, Aachen ist ein tolles Beispiel. Und ich glaube, das Potenzial in Duisburg ist sogar noch ein bisschen größer. Ja, aber da brauchst du natürlich sportlichen Erfolg am Ende des Tages für. Jetzt kannst du natürlich wieder sagen, Tim, kann man drüber diskutieren, weil anderes Einzugsgebiet und was ist denn neben Aachen? Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich würde gerne mit euch über dieses Thema intensiv diskutieren. Wir müssen aber noch zwei Aspekte, wie ich finde, auf jeden Fall anreißen. Einen haben wir schon in der Anmoderation drin gehabt. Jetzt wirst du als Vorstand gewählt, hast einen neuen Ausrüster, hast einen neuen Zebrashop-Betreiber, sitzt aber mit einem Gesellschafter da, der dir Geld schuldet. Wird ja auch interessant mit Capelli noch, oder? Wie umgehen als neuer Vorstand mit diesem Gesellschafter, der ja immerhin 40% der Anteile hat?
Also die Frage ist erstmal, das können wir aktuell ja nicht beurteilen, ist dieses Tischtuch wirklich schon komplett zerrissen? Also das muss man ja vielleicht auch in einem persönlichen Gespräch dann einfach mal klären. Ist es wirklich so, dass jetzt dieses Tischtuch zu Ende ist? Ich weiß auch nicht, ob es so sinnvoll ist, jetzt über die Anteile von Capelli zu reden. Das sind 40,1%. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt zum Verkauf stehen oder nicht, weil ich halte es auch für theoretisch wirtschaftlichen Unsinn, diese Anteile jetzt zu einem Verkauf zu stellen, wo man in der Regionalliga ist, wo ja die Option, vielleicht ist es mal wieder Zweitliga, vielleicht optional sogar dritte Liga, optional für zweite Liga steht, wo ja die Wertstellung einer Anteilsgeschichte monetär ganz anders ist. Also ich glaube schon, dass man da noch Gespräche führen kann. Nicht nur kann, sondern auch muss, um erstmal die Situation wirklich auszuloten. Weil ich kenne das jetzt nur aus der Presse, aber der Kai, der sitzt ja im Aufsichtsrat, also man wird ja mit Sicherheit auch das Gespräch dann suchen. Jetzt ging es ja erstmal um den Ausrüstervertrag. Also mir entzieht, also ich habe auch keine Kenntnis darüber, was jetzt die Rückstände sind, also in welchen Bereichen das ist. Hatte das jetzt mit der Frauenmannschaft zu tun? Ich, wie gesagt, da kann ich jetzt ja auch gar kein sicheres Statement zu abgeben.
Hoher sechsstelliger Betrag.
Das war die Verlautbarung des MSV, genau.
Also es kam auf jeden Fall überraschend. Also das war ja vorher noch nie irgendwie im Gespräch, dass es einen hohen sechsstelligen Betrag gibt, der
absolut,
ja. Weil das, wie gesagt, Finanzen sollten natürlich schon in Ordnung sein. Und wenn das so ist, dann finde ich die Entscheidung von Michael Preetz in dem Moment auch gut, zu sagen, okay, geht nicht, wir sind auf dieses Geld angewiesen, weil sonst können wir den Verein ja nicht wirtschaftlich führen.
Aber das Ende als Ausrüster würde für dich als Presi nicht heißen, das Ende der Gespräche
muss
auch folgen.
Nein, also ein Gespräch ist dann zu Ende, wenn die Gespräche zu Ende gegangen sind.
Und du empfindest den, das ist auch nicht so ein bisschen so ein, ich nenne es mal Lame Duck Move, ein Sportartikelhersteller, der den Verein, wo er sehr viel Geld drin hat, nicht ausrüstet? Ist das nicht irgendwie so, dass das nur der Anfang vom Abgesang ist von Anteile verkaufen? So, also ich weiß nicht.
Wie gesagt, das ist eine schwierige Frage, wo ich mich jetzt auch schwer tue, die konkret zu beantworten.
Gut.
So, und ich denke, dass, wenn wir gewählt werden sollten, sollte man erstmal ins Gespräch gehen. Weil 40,1% sind natürlich sehr viel Anteile. Eben. Das heißt, man hat auch ein großes Mitspracherecht und da muss man einfach mal wissen, was ist jetzt der nächste Schritt von Capelli Sport? Ich weiß es nicht.
So, wir sind jetzt in der.
Vielleicht kauft ja plötzlich jemand anders die Anteile.
Das ist natürlich ein Ansatz, wo man sagen kann, gibt's dann vielleicht die Möglichkeit, einen neuen Investorenpool aufzumachen. Aber wir sind schon in der Nachspielzeit.
Und wir haben noch eine Sache tatsächlich auch noch offen.
Okay, dann bitte Tim, aber.
Das muss ich auch ganz kurz machen. Wie gesagt, Flott, seht's uns nach, dass die Capelli-Geschichte uns dann in die Nachspielzeit geführt hat.
Ach, und unser Gelaber natürlich.
Ja, und natürlich unser Gelaber.
Oder meins.
Wie ist euer Verhältnis zu Sport 5, beziehungsweise wie wollt ihr mit dem Dienstleister umgehen? Wie sind eure Pläne dahingehend?
Brauchst du einen so großen überregionalen Vermarkter?
Ja gut, das kann man jetzt nicht mehr ändern. Die Verträge laufen ja, ich glaube, bis 2032 oder enden erst im Jahr 2033. Also natürlich brauchen wir ihn alleine, weil das Vertragswerk das schon erledigt. Wir können ja schlecht sagen, wir brauchen diesen Vermarkter nicht. ich war sicherlich ein Freund von Selbstvermarktung. So, und dadurch, wir haben ja auch damals die Zebra-Genossen gegründet, weil meine persönliche Intention war Selbstvermarktung, aber das wurde dann genau mit der Gründung, war das abhanden, weil dann dieser 8 Jahre Verlängerungsvertrag kommt. An dem kann man jetzt nicht mehr rütteln, der ist nun mal da. Und das heißt, jetzt geht's darum, das Beste draus zu machen. Und mehr kann man dazu nicht sagen.
Mhm. Alles klar. Dein Schlusswort, Christian Stiefelhagen vom Team 1902. Ihr wollt ein emotionales Identitätskonzept liefern. Genau. Wir konnten da jetzt eine Halbzeit drüber reden. Deine Schlussworte zu diesem Konzept, mach es uns nochmal schmackhaft in wenigen Sätzen.
Genau, in wenigen Sätzen. Also mein Schlusswort ist dazu, mein Herz schlägt nun mal hier und ich möchte, dass dieses mein Herz schlägt nun mal hier von wieder dauerhaft schlägt und meinetwegen auch als MSV vereint. Also dieses MSV vereint sagt ja alles, lasst uns vereint mit vereinten Kräften diesen MSV Duisburg wieder auf Vordermann bringen. Und dazu gehören alle Gremien, dazu gehören Sponsoren, Fans, da gehören alle mit ins Boot genommen, ohne Grabenkämpfe. Und dann wird das auch gelingen, dass unser Herz wirklich dauerhaft und langlebig für den MSV Duisburg schlägt.
Vielen Dank, Christian Stiefelhagen. Tim, das war's erstmal mit unserer Wahlkampfarena, denn es sind da noch ein paar Fragezeichen sozusagen auf dem Markt. Ingo Wald, wir sind gespannt, wann und ob er sich bewegt. Sollte das geschehen, sind wir natürlich mit einer weiteren Sonderfolge hier. Ich würde sonst jetzt erstmal sagen, wir machen ein bisschen Päuschen. Also ja, wir wollten ja eigentlich schon viel früher eine Sommerpause machen, aber dann kamen wir mit dieser Wahlkampfarena-Idee und konnten uns da selbst nicht bremsen. Vielleicht machen wir jetzt erstmal 2 Wochen Pause.
Wir haben auch letzte Woche schon eine Pause reingeschoben, genau. Da muss man fairerweise dazu sagen, wir gucken
einfach. Also wir machen mal auf jeden Fall bald einen neuen Staffelstart, einen offiziellen, und dann geht's regelmäßig weiter, es kann aber auch jederzeit zu Sonderfolgen kommen.
Bleibt einfach
genau, bleibt uns gewogen. Liebe Leute, wir hören uns entweder nächste Woche oder in ein paar Wochen. Es gibt auf jeden Fall eine nächste Staffel Streifendienst und wir freuen uns irgendwie, warum auch immer, schon zusammen mit euch auf die Regionalliga. Bis dann, Leute. Ciao.
Tschüss.
Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.